Wir machen weiter mit Gerhard Lovings Buch Zero Commands, Limite einer kritischen Internetkultur, ebenfalls wie Hito Steil der Versuch einer kritischen Reflexion. Anders als Hito, das kann man schon mal vorneweg sagen, hat er tatsächlich relativ viel Zeit offenbar zum Schreiben. Es ist eine ganz schöne Schwarte, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das sind, aber es ist ordentlich.
Über 300.
Es ist das dritte Buch einer Trilogie über Internetkultur ich habe das gelesen. Anfang der 90er Jahre, genauer 1991, erschien im Idee Archiv das Buch Bewegungslehre der Agentur Billwet, einem Kollektiv aus den Niederlanden. Ihre Botschaften aus einer autonomen Wirklichkeit waren damals notwendige Reflexionen autonomer Politiken der 80er Jahre, ihrer Dynamiken und Probleme. Der essayistische Stil war setzend, thetisch und aufregend, besonders für Leute, die selbst in postautonomen Projekten sich nach einer politischen Perspektive medienkritischer Aktivität umschauten. Die Agentur Billwet bot nicht weniger als eine Medientheorie im linksradikalen Bewegungskontext. Im letzten Abschnitt dieses Buches lese ich heute wieder.
Souveräne Medien überbieten die Wirklichkeit nicht, sondern sind darauf aus, ihren Ausnahmezustand hervorzurufen. Es sind keine Medien, die erobert werden, sondern hybride Gebilde, aus uralt bis hypermodern. Sie erscheinen unregelmäßig im Druck, im Äther und in Datennetzen. Ihre Programmproduzenten lassen sich nicht sehen. Sie zeigen nur ihre Masken in der uns bekannten Gestalt. Die souveränen Medien haben die Dialektik von Ziel und Mittel hinter sich gelassen. Sie nähern sich ihrem Publikum nicht als durchzuknetendem Marktsegment, sondern sie bieten ihrem Publikum den königlichen Raum, der die Anwesenheit eines anderen verdient.
Wer immer, also das ist gar nicht so, also jeder Satz eine Setzung, das ist gar nicht so leicht zu verstehen, was heißt eigentlich, wenn die ihren eigenen Ausnahmezustand hervorrufen und so weiter. Auf jeden Fall aber erschienen die souveränen Medien der Agentur Billwet als Möglichkeit, die alternative Medienpraxis, wie auch die Medien der Bewegung, anders weiterzuführen. Also sprich die eher der 70er Jahre, wo man hoffte auf so eine gegenöffentliche Medien, wie dann deren Ergebnis so ein bisschen die Taz hier in Deutschland wäre als Tageszeitung, oder eben die Medien der Bewegung, die dann sich nur noch an die Bewegung wenden und die versucht haben aber zu verstärken, da Diskussionen zu öffnen. Und durch die Behauptung dieser souveränen Medien hat die Agentur Billwet im Anfang der 90er einen diskursiven Raum geschaffen, in dem sich alles neu durchdenken ließ. Und so war ihre Hoffnung, glaube ich, zu einer neuen Praxis führen könnte. So eben die Aufbruchsstimmung Anfang der 90er Jahre, die letztlich auch zu Projekten wie dem freien Senderkombinat, das ihr gerade hier auf 93,0 MHz und 101,4 im Kabel hört, geführt hat. Eine Aufbruchsstimmung, die sich aber besonders in Diskussionen über die Möglichkeiten des Internet gezeigt hat. Seitdem ist viel Zeit vergangen und die ein oder andere Blase ist zerplatzt. Die Agentur Billwet und besonders ihr Autor Gerhard Loving hat diese Entwicklung immer kritisch distanziert begleitet, um durch eine Theoriebildung einige Fragen zu schärfen. Jetzt ist eben sein neuestes Buch Zero Commands erschienen, in dem er sich unter anderem dem Web 2.0 widmet. Und der Stil ist weniger thetisch, eher unsicher tastend, resonierend und fragend, die eigene Praxis vorstellend. Loving war beispielsweise an der Gründung von dem Medienlabor Sarai in New Delhi beteiligt. Und er reflektiert eben seine Praxis. Hören wir mal aus der Einleitung einen Abschnitt.
Die Frage, die ich hier stelle, lautet, wie das Lob des Amateurs untergraben werden kann. Allerdings nicht aus der Perspektive des bedrohten Establishments, sondern aus der Perspektive der kreativen Unterklasse, der virtuellen Intelligenz, des Prekariats, der Multitude, die versucht, ihre soziale Position als neue Medienschaffende zu professionalisieren. Was wir brauchen, sind ökonomische Modelle, die ambitionierte Amateure darin unterstützen, mit ihrer Arbeit ein angemessenes Einkommen zu erzielen. Jeder ist ein Professioneller. Damit verknüpft ist die noch immer ausstehende Debatte um professionelle Standards, Zertifizierungen und Kodizes. Was ist Webdesign? Wer kann es machen und wie viel kostet es? Wie werden die neuen mit Computernetzwerken verbundenen Funktionen in bereits vorhandenen Institutionen wie Krankenhäuser, Gewerkschaften und Museen integriert? Wir können das nicht beantworten, bevor wir nicht die Arbeitspraktiken kodifiziert haben, wie das etwa die Zünfte in der Vergangenheit gemacht haben und wie es Standesorganisationen auch heute machen. besteht das Ziel der Professionalisierung der Arbeit in den neuen Medien darin, neue, separate Sektoren in der Gesellschaft zu schaffen? Oder sollten wir eher darum bemüht sein, die Aufgaben in den bestehenden Professionen aufgehen zu lassen? Ich werde diese Fragen eingehender diskutieren, wenn ich später das Beispiel der neuen Medienkunst in ihrem Verhältnis zur zeitgenössischen Kunst betrachte. Ist Selbstreferenzialität ein Zeichen der Reife oder eher eines der untragbaren Ghettoisierung? Können wir für eine radikale Transdisziplinarität eintreten und gleichzeitig einen Archipel der Mikrodisziplinen erschaffen? Solche Fragestellungen lassen sich durch grundlegende praxisbezogene Forschung angehen, was auch mein Leitbild war bei der Gründung des Institute of Network Cultures im Jahre 2004.
Sicherlich ist es keine revolutionäre Forderung, dass ambitionierte Amateure ein angemessenes Einkommen erzielen, wie Loving Kirsch schreibt. Doch wir sollten bedenken, dass Loving diese Frage als soziale stellt. Und gerade das ist in Medien- und Internetdiskursen eher unüblich. Was auf das erste Hören und Lesen vielleicht sozialdemokratisch klingen mag, ist immer noch eine der traditionelleren Forderungen des Klassenkampfs. Während nämlich die Lohndrückerei im Medienbereich zur Selbstverständlichkeit geworden ist und in der Linken durch die Creative Commons zum Beispiel damit angefangen wird, das Urheberrecht aufzuweichen, als sei das Abgeben von Rechten und damit von der Möglichkeit, mit diesen ein Auskommen zu haben, innerhalb einer kapitalistischen Wirtschaftsform der Beginn des Kommunismus und nicht Klassenkampf von oben, der die wichtiger gewordenen Kulturarbeiter nur umso umfänglicher ausbeutet. Ob dies allerdings durch Standesorganisation anders würde, wage ich auch zu bezweifeln. Hier scheint ein für Loving eher unübliches, aber in der Linken durchaus weit verbreitetes Erbe der Romantik durch den Aufstand gegen die kapitalistische Moderne mit einer Sehnsucht nach dem alten Ständestaat zu verbinden. Also hier genau mit so einem, dann nennt er sogar die Zünfte als so ein Vorbild, das, mit der man so Standards aufmacht. Das ist schon erstaunlich. Gerade mit dieser, also mit diesem romantischen Erbe hat ja Marx ausdrücklich versucht aufzuräumen und eben durch die Assoziation der Arbeiterin eine andere Organisationsform eben auf dem Stand der Moderne zu etablieren. Doch genau diese Frage, also wie lässt sich da eigentlich was organisieren, wird eben seit 1989 neu gestellt oder muss neu gestellt werden und immer wieder. Und es gibt, glaube ich, aus meiner Perspektive wenig zufriedenstellende Antworten. Und Lovings Arbeiten können sich eigentlich indirekt als Reflexion auf diese Frage lesen. Dabei bleibt er in Zero Comments ausgesprochen vorsichtig und wundert sich eher darüber, wie und in welchen Diskursen das Internet als Hoffnungsträger erscheint. Oder gerade nicht mehr erscheint. So ist einer seiner Hauptangriffspunkte die Hackerkultur der 90er Jahre, die seiner Einschätzung nach die Öffnung des Netzes durch das Web 2.0 ebenso ignoriert hat, wie die wachsende Bedeutung des Internets für Länder wie China, Iran oder Indien. Zum Beispiel diskutiert er den Vorsitzenden des Chaos Computer Clubs, Frank Rieger, folgendermaßen, und das nochmal als Beispiel.
Heutzutage, sagt Rieger weiter, ist Demokratie längst passé. Der 11. September werde von der Elite dazu instrumentalisiert, repressive Gesetze durchzudrücken, die sonst, wenn nicht einhellig abgelehnt, so doch zumindest kritisiert würden. Durch offensichtlich stupide Außenpolitik und sinnlose Geheimdienstmaßnahmen aus der terroristischen Bedrohung einen Elefanten zu machen, stellt eine nützliche Möglichkeit dar, um die Etablierung eines demokratisch legitimierten Polizeistaates durchzusetzen, so Rieger. Er verweist darauf, dass Hacker nun auf genau dieselben Mittel zurückgreifen müssen, die sie einst verabscheuten. Aufgrund massiver Investitionen in die innere Sicherheit sei die Internetkultur im Wandel. Anonymität, warnt er, werde zu einem kostbaren Gut. In Communities, die ein hohes Bewusstsein und Interesse für den Schutz der Privatsphäre haben, sind geschlossene Benutzergruppen schon auf dem Vormarsch, so Rieger. Eine dezentralisierte Infrastruktur werde gebraucht, Punkt. In erster Linie jedoch Spaß. Rieger, das Ziel muss darin bestehen, Überwachung auf so beleidigende und erniedrigende Weise wie nur möglich bloßzustellen, sodass die Leute etwas zu lachen haben. Dies verhindert außerdem, dass wir frustriert und müde werden. Wenn kein Spaß in Aussicht gestellt werden kann, das System zu schlagen, dann werden wir müde und sie werden gewinnen. Also lasst uns flexibel sein, kreativ und lustig, statt böse, ideologisch und halsstarrig, so Rieger. Dazu Loving. Es ist interessant zu beobachten, dass diese Ausführungen, ob ihnen nun eine vom Verschwörungsgedanken getriebene Paranoia zugrunde liegt oder nicht, keine Aussagen darüber treffen, was Leute im Netz wirklich tun. Die Kluft zwischen der Klasse der Code-Hacker und den zig Millionen, die mit Chatten, Skypen, Linken, Googlen und E-Mailen beschäftigt sind, ist größer denn je. Die Millionen ganz normaler User existieren schlichtweg nicht. Der Kampf um das Internet wird als eine heroische Schlacht zwischen Hackern und Sicherheitskräften dargestellt. Nicht einmal als Zuschauer werden die Nutzermassen in Betracht gezogen. Die High-Low-Unterscheidung, die einst den TV-Diskurs plagte, kehrt hier zurück, nur mit dem Unterschied, dass die 1 Milliarde Internetnutzer einfach nicht vorkommt.
Ja, das finde ich, also das mochte ich sehr gerne, also weil er da wirklich sehr präzise ein Problem von einem Diskurs benennt, der ja immer noch in ganz vielen, also gerade in linken Kreisen, komplett dominant ist. Und tatsächlich
Und es ist wieder diese Opferschiene natürlich und so, und wir sind die Opfer und wir müssen jetzt irgendwie gegen die Oberen kämpfen.
Genau, aber genau die Opfer, die haben eben so einen heroischen Kampf, der natürlich witzig geführt werden muss, das ist ja auch klar.
Ja.
Und das ist, und da ist, finde ich, ja sehr, sehr präzise, wo man sagt, hier Leute, ihr überseht mal kurz, was da eigentlich passiert. Also Loving bietet für seine Analysen tatsächlich keine einfachen Antworten. Das ist jetzt nicht so, dass er sagt, oh, machen wir es doch so oder das lässt sich doch so und so denken. Stattdessen erzählt er viel lieber Geschichten von Webseiten, von Zusammenschlüssen, von Mailinglisten oder er liest Blogs und zitiert Gespräche, die er geführt hat. Ein bisschen, wie wir es eben gehört haben, so sehr, er zitiert sehr ausführlich. Manchmal finde ich ein bisschen zu ausführlich. Aber gut, jedem Medienutopismus abhold, weiß der Autor um die gegenwärtigen Machtverhältnisse und versucht innerhalb dieser gleichwohl Handlungsmöglichkeiten aufrechtzuerhalten. Diese entstehen zuallererst durch die Reflexion unserer Gesellschaft. Dabei meandert sein Denken nicht selten zwischen der umfänglichen Literatur, die er eben, wie gesagt, gerne und ausführlich zitiert, was stilistisch nicht immer zum Weiterlesen reizt. Zugleich hat ihn die Freude an der pointierten Setzung eigentlich nicht ganz verlassen. Und auch wenn sie nicht ganz so stürmisch ist wie in den Texten der Agentur Billwett, bleibt sie doch ausgesprochen unterhaltsam.
Das Kommentieren der Mainstream-Kultur, ihrer Werte und Produkte, sollte als offener Aufmerksamkeitsentzug gelesen werden. Die Augen, die einst geduldig auf Nachrichten und Werbeblöcke blickten, befinden sich nun im Streik. Gemäß der utopischen Blog-Philosophie sind die Massenmedien dem Untergang geweiht. Ihre Rolle wird von den partizipatorischen Medien übernommen werden. Die finale Diagnose wurde gestellt und sie lautet: Geschlossene, hierarchisch strukturierte Organisationen funktionieren nicht mehr. Wissen kann nicht verwaltet werden. Die Arbeit von heute ist kollaborativ und vernetzt. Dennoch und trotz ständiger Warnsignale funktioniert das System in seiner Dysfunktion erfolgreich weiter. Läuft das Top-Down-Modell wirklich aus? Woher kommt die hegelianische Gewissheit, dass das Paradigma der alten Medien zu Fall gebracht wird? Es gibt dafür kaum Indizien und eben dies ist der Status quo, der den Nihilismus und keine Revolution hervorbringt.
Ja, und hier stellt sich im Übrigen natürlich auch die Frage des freien Radios neu, denn die Hoffnung auf die Macht partizipatorischer Medien, das Bestreiten der Mainstream-Kultur, solche Annahmen teilen natürlich Macherinnen und Macher der freien Radios. Und mit dem von Loving konstatierten Nihilismus der Blogs. Und sie verzichten wie sie auf die vor langer Zeit einmal behauptete revolutionäre Perspektive. Oder das ist zumindest die Frage, die Loving hier stellt. Und die Frage ist dann auch, ob wir nicht in unserer Praxis hier gerade die Transformation des Überbaus bestätigen, anstatt eben diese zu kritisieren, zu unterbrechen und eine andere Ökonomie zu ermöglichen. Also genau diese hegelianische Geschichtsgeschichte, wir sind sozusagen die Vorreiter und irgendwann wird sich das alles vervielfältigen und verbessern. Das ist, da warnt Loving ausdrücklich vor, zu glauben, dass die andere Organisierung in der eigenen Szene schon eine andere Verteilung der Machtverhältnisse bedeutet. Das finde ich sehr heilsam, also gerade wenn man sich so Mediendiskurse anguckt. Manchmal klingt in seinen Reflexionen eine gewisse Melancholie nach, dass sich die Aufbrüche der 90er Jahre eben nicht in gesellschaftliche Macht umgedeutet haben, eben innerhalb der hiesigen Verhältnisse. So bedauert er zum Beispiel, dass die neue Medienkunst es nicht geschafft hat, im Kunstbetrieb wahrgenommen zu werden.
Wenn die neue Medienkunst ihren Schwerpunkt so sehr auf das Experimentieren und die Zusammenarbeit mit Ingenieuren und Biologen sowie auf innovative Schnittstellen legt, warum gibt sie nicht einfach die tragische Verbindung mit der Kunst auf und versucht, sich stattdessen konsequent in die Welt des IT-Business und der Computerwissenschaften zu integrieren? Nur Außenseiter können der elektronischen Kunst Willfährigkeit gegenüber dem kapitalistischen System vorwerfen. Die traurige Wirklichkeit ist aber, dass sich die Künstler nicht allzu sehr von gewöhnlichen Computernutzern unterscheiden, wenn sie nicht gerade zur kleinen Gruppe der gefeierten High-End-Künstler gehören. Eine andere Möglichkeit wäre, den Demo-Design-Status künstlerischer Arbeiten zu akzeptieren. Denn die meisten Unternehmen haben bereits ihre eigenen Netzwerke, um das Demo-Design zu besorgen und nehmen Kunst darüber hinaus nicht ernst, wenn sie es überhaupt wahrnehmen. Das ist die Tragödie der neuen Medienkunst. Was meint er mit Demo-Design?
Nee, das sozusagen Prototypen entwickelt werden. Okay. Also die Kunst produziert Prototypen, die dann im Prinzip für die Wirtschaft nutzbar werden. Mhm. Und er im Prinzip sagt, naja Leute, das macht ihr auch eh, dann macht es doch auch richtig, dann kann die Wirtschaft was davon haben. Ich persönlich fand dann auch, also wenn man von der Tragödie der Netzkunst spricht, ich denke so, ey, das ist, was, welches Opfer wird denn jetzt hier schon wieder gemacht? Mhm. Und es ist so ein bisschen wie so ein Ratgeber für so gescheiterte Netzwerkkünstler, was ja durchaus persönlich auch verständlich ist. Ich aber tatsächlich in so einem Buch dann so ein bisschen, wo man denkt, na, also so oft wie das Wort traurig da jetzt gerade vorkommt, mhm, dann die Tragödie, das ist so ein bisschen dicke. Also das müsste von meinem Geschmack nicht so doll sein. Das, zum Glück kriegt er immer wieder die Kurve. Es bedarf schon einiger Geduld im Lesen, aber statt dann Lobbypolitik resümiert er doch, finde ich, dann sehr klug.
Der Sieg des Digitalen und die Ankunft eines ganz eigenen Gefüges postdigitaler Erfordernisse in allen Disziplinen und Lebensbereichen wird leider nicht der neue Medienkunst gutgeschrieben, einem Etikett, das man am besten einfach vergessen sollte. Wenn die neuen Medien irgendeine Überlebenschance haben, dann in Gestalt von Materialbewusstsein. Denn neue Medienkunst vermittelt im besten Fall die zugrunde liegenden Prämissen und Störungen der Netzwerkapparate, die wir Tag und Nacht benutzen. Ohne dieses kritische Bewusstsein treiben wir im kollektiven Unbewussten der Mediensphäre.
Und das finde ich erstmal ein ganz interessantes Modell, also nochmal zu sagen, okay, neue Medienkunst, eben ein Begriff, den man vergessen sollte, die schafft ein Materialbewusstsein, wie wir das nennen, eben als Kritik des Kollektiv Unbewussten. Und damit wird sozusagen, also die These wäre, das ist sozusagen eigentlich die Maßgabe von Politik mit Medien heute. Ich persönlich bin ja nicht sicher, ob das wirklich Medienbewusstsein sein muss, oder das wäre mein Problem, glaube ich, mit dieser neuen Medienkunst, als tatsächlich eine materielle Praxis, mit der man umgehen müsste. Und das wäre, finde ich, schon interessant, mal zu diskutieren, was bedeutet das eigentlich für Praktiken wie freies Radio, für Medien wie freies Radio. Ich finde, liefert er erstmal schon ganz spannendes Material, zumal, das sollte ich zum Schluss nicht unerwähnt lassen, er natürlich auch erstmal so einen Überblick darüber gibt, was hat diese neue Medienkunst ausgemacht, wie ist die entstanden, wie hat die auf dem Kunstmarkt funktioniert, also tatsächlich auch schon erstmal ganz schön viel Informationen zur Verfügung stellt. Ich finde tatsächlich, dass es angenehm ist, dass hier wirklich jemand, der ganz klar aus einer linksradikalen Tradition kommt, eben bestimmte Fragen stellt. Man könnte nochmal, also was jetzt gar nicht so, glaube ich, so deutlich geworden ist, es gibt so ein Kapitel, das heißt Theorie des Blockens. Mhm. Da haben wir über diesen Nihilismus was gemacht. Das ist so, sind zum Teil Essays, ist eine Textsammlung, die man auch nicht durchlesen muss, mit unterschiedlichen Aspekten, wo aber die gerade auch in der Reflexion von taktischen Medien durchaus eben so ein bisschen dieselben Fragen verhandelt wie Hito Steyer und genau darin eine gute Ergänzung bietet und ausgesprochen spannend ist.
Aber so ein bisschen unter dem Motto, mein Text ist länger als deiner. Denn dieser Text ist wirklich sehr, sehr lang und ein bisschen geschwätzig, finde ich
ja,
auch.
Genau.
Und also 300 Seiten sind es zwar nur, aber das liegt daran, dass die Buchstaben, also die Typografie, unglaublich winzig ist. Also hätte man es in normaler Größe gedruckt, wären es bestimmt 500 geworden.
Und tatsächlich vermisse ich auch eben genau diese Pointiertheit von Büchern wie von der Agentur Billwert. Die haben ja damals das Buch Medienarchiv, hieß das. Das war wirklich so jeder Text, also ganz kurze Texte, alle knackig und wirklich also aufrührend so.
Okay. Ja, also ich wollte auch nochmal einhaken, weil mir jetzt bei deinem Vortrag irgendwie reinkam, dass ich fand, dass genau die Schärfe auch von Hito Steyerl da jetzt ganz fehlt oder auch die Reflexion auf die tatsächlich eigene Tätigkeit und die, also sozusagen das, was ihr im Ausgang bei Hito Steyerl vorgestellt hattet, diese Reflexion darauf, unter welchen Bedingungen produziere ich hier mein Buch und unter welchen Bedingungen produziere ich mein Kunstwerk und genau da auch eine sehr, fand ich, sehr, sehr eindrucksvolle Kritik dann an sowas wie Netzwerk-Hype zu sagen, so, ich bin gezwungen, mich zu vernetzen, weil ich ein so fragmentiertes Leben führe. Mhm. Und sozusagen nicht sagen, die neue Technologie ermöglicht mir die tolle neue Vernetzung, sondern irgendwie das sozusagen als Teil eigentlich auch mit des Problems, die Notwendigkeiten der Vernetzung, die sich früher, da hat man es nicht Vernetzung genannt, einfach selbstverständlich ergeben hat, weil man mit den Kollegen zusammen in der Kantine war, mit den Freunden und Bekannten in der Kneipe und so weiter. Das waren ja auch Vernetzungen, die aber eben nicht der technologischen Vermittlung bedurften. Das fehlt mir hier jetzt, zumindest in den Teilen, die du jetzt vorgelesen hast, wird das sehr changiert, irgendwie als Material so ausgebreitet, aber eigentlich nicht auf den Punkt gebracht und eigentlich nicht wirklich kritisiert.
Kritisiert schon, aber also kritisiert da, wo es andere betrifft. Und ich finde tatsächlich also das Interessante, wenn wir das in der Perspektive nochmal uns anschauen, wie sehr tatsächlich auch seine Arbeitsbedingungen, also man liest sozusagen, wie jemand ständig in Mailinglisten und so weiter mit argumentiert, da auch durchaus Sachen reingibt und das dann aber auch sofort immer per Paste und Copy und Paste so zusammenpackt und es so zum Teil so sich so pastischartig liest, was aber Dagmars Eindruck der Geschwätzigkeit des Textes tatsächlich eher zuträglich ist. Und das ist tatsächlich, während bei Hito man merkt, da ist jemand, die hat eine Sache lang abgewogen und dann sind es eben auch nur 5 Seiten, ist hier eher so dieses, kopieren wir nochmal rüber und das ist ja auch interessant, dann entsteht so ein sehr fragmentartiger Text, zum Beispiel diese Blogosphäre, wo man aber letztlich dann so ein bisschen auch unklar ist, wo er steht. Also da wird es dann so ein bisschen diffus und das ist aber genau ein Zeichen von natürlich auch Arbeitsweisen und Arbeitsprozessen und eben von jemandem, der auch natürlich auch viel unterwegs ist und sozusagen wahrscheinlich an seinem Laptop dann immer die Texte schreibt. Ne?
Aber reflektiert er das in dem Buch dann auch?
Nee, so? Das ist genau das, was fehlt und ich kenne auch, also ich weiß, dass zum Beispiel in seiner Rolle oder in seiner Einschätzung von Sarai es durchaus auch immer mal Kritik gab, also dass er genau nicht schaut, wie steht er selber da eigentlich in diesem Kontext, was ist da seine Rolle, was passiert da? Also auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, aber auch gar nicht so einfach. Also da hat einen bestimmten Punkt, weil man merkt auch, ich meine, das ist jetzt das dritte Buch dieser Art, hat sozusagen eine Produktionsweise gefunden, in der eben ständig produziert wird und gelegentlich wird es dann eben zu so einem Buch zusammengefasst, dass eben, also man sich manchmal wünschen würde, naja, auch er könnte mal ein Forschungsvorhaben gebrauchen, wo er mal 3 Jahre vielleicht einfach nur wirklich versucht daran, das nochmal so zu bündeln. Ich finde auch, das wird als letztes, das ist mich zum Teil auch so, liest sich dann wie eine Ausrede, das wird dann so überhöht, nämlich, dass er einen der Gründer von Radio Alice zitiert, mit so einem Satz, naja, es gibt keine Theorie des Internet, weil das Internet sich ständig ausdehnt und vergrößert. Und das finde ich tatsächlich, wo man denkt, das würde ja fast wie so eine, deshalb ist das Buch auch so geschwätzig, weil man muss da immer noch weiterreden, da kommen ja dauernd neue Informationen rein. Und das ist natürlich Quatsch. Also das ist.
Aber dann kann es eigentlich gar keine Theorie mehr geben, weil das Weltall vergrößert sich auch ständig.
Genau, also das ist exakt und man merkt, also das ist, er zitiert das, ich weiß gar nicht mehr, wie er das dann auch auswertet, aber er hängt da schon ein bisschen so, deshalb hat er eben auch keine Theorie des Blogs. Und deshalb muss es sozusagen auch, das ist wie so eine Selbsterklärung, und deshalb muss man immer weiter schreiben und immer nochmal wieder was sozusagen an dieser Theorie des Internet weiter stricken.
Gert Loving war das. Zero Comments. Elemente einer kritischen Internetkultur erschienen bei Transkript zum Preis von 28,80 €.